Ihr lieben Geschwister, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, das haben wir ja schon gemerkt. Das merken wir schon über ein halbes Jahr. Und heute haben wir eine auch durchaus aus herausfordernde Predigt, ein Thema: Corona und Christus. Als wir das geplant haben für heute, wussten wir schon, es ist spannend, aber wir wussten noch nicht, dass wir uns schon im zweiten Lockdown befinden. Vor dem ersten Lockdown, da hat der Landesvater Hermann Schützenhöfer gesagt: Ja, wir hoffen, dass das jetzt hilft. Wenn nicht, dann gnade uns Gott. Und damals habe ich gedacht: Ja, Gottes Gnade brauchen wir. Ob es hilft, dieser Lockdown oder nicht, wir brauchen es auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir schon eine Menge mehr, wenn man die Nachrichten von damals liest, die Zahlen, die Unsicherheit. Wir lernen schon mit diesem Virus umzugehen. Und doch gibt es immer noch eine Menge Unsicherheit. Und wir wollen uns heute ja ein bisschen damit beschäftigen, mit dieser Spannung Corona, ein bisschen natürlich auch die Fakten, wie sie jetzt aktuell sind, hier am 22.11.2020. Und jeder, der das irgendwann anschaut, ja, da wird die Sache schon wieder weiter sein und es wird neue Erkenntnisse geben. Und wir wollen uns natürlich mit Christus beschäftigen und was er dazu zu sagen hat. Corona. Beim Vorbereiten, muss ich zugeben, habe ich gedacht, so langsam kann ich das Wort. Naja, ich muss es hören, aber ich mag es eigentlich nicht mehr hören. Ich wünschte, es wäre einfach weg. Und vielen geht es, glaube ich, so. Ich habe das auch von einigen gehört. Ja, ach, wenn der ganze Spuk doch einfach vorbei wäre. Aber er ist nicht vorbei. Er ist da. Und wir sind mittendrin und wir wissen noch nicht, wie es im Frühjahr sein wird. Nein, wir wissen noch nicht mal, wie es Ende dieses Jahres da sein wird. Niemand weiß das. Außer Christus. Und hier von diesem Buch stammt der Titel, da haben wir den entliehen, Corona und Christus. John Piper, ein Pastor und Autor aus Kalifornien in den USA, er hat im März schon dieses Buch geschrieben und gleich im Einleitungswort schreibt er: Wenn Sie dieses Buch lesen, wissen Sie schon deutlich mehr als ich. Genau. Und wir wissen jetzt deutlich mehr als im März. Und doch wissen wir vieles noch nicht. Und manches aus diesem Buch, was ich sehr zum Lesen empfehle, gibt es online als Hörbuch oder auch als E-Book. Ja, so also manches ist nach wie vor top aktuell. Einiges in dieser Predigt ist genau aus diesem Buch und anderes ist darüber hinaus. Hier sehen wir unseren Freund, den Virus. Also, das ist ein Modell. So ein ganz genaues Bild habe ich nicht von ihm, aber ich habe gedacht, ja, das verfolgt uns in den Nachrichten, überall begegnet es uns. Und das ist ungefähr jetzt sagen wir mal so die ersten Schritte. Am 31. Dezember 2019 kam die erste Warnung aus Peking an die WHO. Das ist so das erste öffentliche Lebenszeichen von diesem Virus. Es gab vorher schon welche, aber das war die erste Warnung. Ja, wir haben noch Silvester gefeiert und nichts Böses gedacht. Wir haben uns ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr gewünscht und wussten noch nicht, was da auf uns zukommt. Am 7. Jänner, ja, da wurde es dann als Coronavirus, da wurde dieses Virus als Erreger identifiziert. Am 11. Jänner bereits war der erste Todesfall zu vermelden. Am 13. Jänner begann der Beginn, ja, da hat es begonnen, die Ausbreitung außerhalb von China. Und am 20. Jänner hat ein chinesischer Experte bestätigte die Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Wir erinnern uns vielleicht, ich weiß noch, das habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass es vorher dachte man, das bleibt vielleicht doch hauptsächlich unter den Tieren. Aber dann war man schon klar, es gibt eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, sie ist nachgewiesen und jetzt wird es spannend, das wieder aufzuhalten. Damals dachte man noch, zumindest hier, dachte man, vielleicht bleibt es in Asien. Das wissen wir, ist nicht so geworden. Jetzt wissen wir das. 23. Jänner, und wir sehen, wie kurz die Zeiten sind, wie rasend schnell das ging. Wuhan, ja, ein Gebiet, eine Stadt und mit Umland mit 11 Millionen Einwohnern, mehr als ganz Österreich, ja, Österreich plus Budapest, wurde komplett unter Quarantäne gestellt, unter eine harte Quarantäne, nicht so, wie wir es jetzt haben, dass wir noch irgendwie hinaus dürfen. Und bereits am 27. Jänner war der erste Fall in Deutschland und am 25. Februar die ersten beiden Fälle in Österreich. Das mal so als Einstieg, ja, und ab da, ja, wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen durch die Geschichte, die möchte ich jetzt nicht komplett aufzählen. Hier nochmal, unser Virus macht dieser Virus uns weltweit zu schaffen, sehr unterschiedlich. In den Ländern, in den Regionen und auch mit dem, wie wir betroffen sind. Manche, ja auch von uns, haben diesen Virus, sind daran erkrankt und andere sind im Moment noch Zuschauer. Aber wir haben gemerkt, im Frühjahr war alles noch ein bisschen weit weg und jetzt ist er ganz nah da. Jetzt kennt praktisch jeder jemand, der erkrankt ist. Das sind jetzt die aktuellen Zahlen von gestern. 21.11. Es leben ca. 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Davon sind derzeit 57,6 Millionen mit Corona infiziert. Diese Zahlen, ja, das sind Schätzungen, aber so, das sind die Zahlen, die man im Moment bekommen kann. Das sind also 7,38% der Weltbevölkerung. Das ist global gesehen und von der Anzahl her nicht so viel, aber das Problem, wir wissen das ja alles inzwischen schon, das Problem ist die Verbreitung, dass dieser exponentielle Anstieg, wir werden das nachher noch an den Zahlen sehen, im Vergleich mit dem letzten Monat hier bei uns, der eben sein kann. Und niemand weiß, wer ist schon angesteckt. Vielleicht habe ich es schon und weiß es nicht. Das ist echt ein spannendes Ding. Circa 52,4 Millionen Menschen sind dieses Jahr verstorben. Das ist eine ganz normale Realität. Es werden global mehr Menschen geboren als sterben. Jedes Jahr oder in diesem Jahr, das sind Schätzungen aufgrund des letzten Jahres und dem Anstieg und alles, was man heute so macht, von den Statistikern, ja, 54,2 Millionen Menschen sind dieses Jahr verstorben, davon 1,373 Millionen an oder mit Corona. Das sind dann 2,62%. Daran sehen wir, nicht die ganze Welt stirbt an Corona. Aber es ist eine beachtliche Zahl. Wenn man die in Relation bringt, ja, dieses Jahr sind ungefähr 800.000, etwas über 800.000 Menschen an Malaria gestorben bis jetzt. 840.000. Das ist weniger. Malaria ist aber auch im Großteil der Welt nicht mehr als Krankheitsfeind, tödlicher Feind, relevant. Bei uns zum Beispiel gar nicht. Während Schätzungen zufolge 4,4 Millionen dieses Jahr schon durchs Rauchen verstorben sind, was man auch mehr eindämmen könnte. Also wir sehen die Zahlen, ja, es ist eine Pandemie und wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Aber wir sehen auch, es gibt noch andere Probleme in dieser Welt. Und ein wirkliches Problem, über das wir nachher noch sprechen natürlich, ist der Tod überhaupt. 52,44 Millionen sind dieses Jahr verstorben schon. Und von den 7,8 Milliarden sterben alle. Niemand bleibt hier. Jetzt zu unseren Zahlen in Österreich. In Österreich leben derzeit, das ist etwas übersichtlicher, 8,9 Millionen Menschen. Davon sind aktuell 116.000 Menschen mit Corona infiziert. Das sind ca. 1,3% der Bevölkerung. Vor einem Monat waren es noch 15.000. Und da sehen wir diesen Anstieg. Ja, in 4 Wochen, vor einem Monat, 15.000 und jetzt sind es 100.000 mehr. Das ist das Achtfache. Wenn wir nochmal einen Monat so weitergehen würden und noch einen Monat, dann sind nur noch ein paar wenige übrig, die nicht infiziert sind. Mal 8, ein Monat und nochmal mal 8, das ist genau das Problem, vor dem die Politiker Angst haben, vor dem man sich auch schützen muss, deswegen Lockdown, deswegen Maske, deswegen Abstand und all das, weil er sich so stark verbreiten kann. Dieses Jahr, jetzt wieder der Vergleich, sind in Österreich bereits 73.100 Menschen ungefähr verstorben. Auch das ist natürlich eine Hochrechnung, ja. Davon 2.328 an und mit Corona. Das ist bei weitem nicht die Mehrheit. Das sind 3,18%. Aber vor einem Monat hatten wir 900 Todesfälle, 904. Und da waren das eben noch 1,4%. Auch hier sehen wir eine deutliche Steigerung der Menschen, die an und mit Corona verstorben sind, aber das Problem liegt noch woanders. Jedes Jahr sterben 73.000 oder 72.000 mal 74.000 Menschen. Nein, es sterben über 80.000 Menschen. Wir sind ja noch im November. Ja. Jedes Jahr sterben so viele. Und was ist mit diesen Menschen? Sind sie vorbereitet? In ihrem Leben vorbereitet, nicht nur Corona zu widerstehen, sondern über den Tod hinauszudenken. Und darum geht es uns natürlich hier auch bei diesem Thema Corona und Christus. Soweit mal die Zahlen. Jetzt haben wir viel über Corona und Zahlen und vielleicht verwirrt das den einen oder anderen. Und jetzt ein wenig über Christus. Was macht er eigentlich in dieser ganzen Zeit? In Kolosserbrief Kapitel 1 steht, er, Jesus Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Über allem Geschaffenen, das heißt, wir alle, jeder Mensch, jedes Tier, die ganze Erde und auch jeder Virus. Jesus steht drüber. Er ist der Herr. Das sagt dieser Vers. Was auch immer. Der Virus ist nicht einfach entstanden, sondern Viren wurden geschaffen. Habe mich ein bisschen belesen, bin kein Virologe, habe nicht die letzte Weisheit, aber ich habe gelesen, allerhöchstwahrscheinlich sind in mir, in meinem Körper, mehr Viren als Zellen. Und fand ich erst ein bisschen spannend, aber es hat mich auch beruhigt. Ich habe gedacht, wenn das so ist, dann werde ich diese Dinger, diese Viren wohl zum Leben brauchen. Gott hat sich das irgendwie ausgedacht, ähnlich wie mit den Bakterien. Wir brauchen die zum Leben. Auch davon haben wir ja Unmengen in uns. Ein Teil unseres Körpergewichtes ist wohl auf die Bakterien zurückzuführen. Gut, dass sie da sind und ihre Arbeit machen. Der nächste Satz, der gleich dahinter steht, im Kolosserbrief Kapitel 1. Denn alles, denn durch ihn, durch Jesus Christus, wurde alles erschaffen. Alles im Himmel. Keine Ahnung, was da alles ist, wissen wir gar nicht. Alles dort wurde durch ihn erschaffen und auf der Erde. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Und beim Unsichtbaren ist nicht nur an Viren und Bakterien gedacht, sondern es gibt eine unsichtbare Welt. Können wir heute nicht näher drauf eingehen, aber auch das, thronende und herrschende Mächte und Gewalten, was immer ist, egal was, alles ist durch Jesus Christus geschaffen. Und das ist gut. Alles ist durch ihn geschaffen und alles, ja, ich habe das alles hier viermal, alles in 2 Versen, ja, das ist die Betonung, alles, 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 ja, da, alles hat sein Ziel in ihm. auch diese Pandemie, wie auch immer Gott die einordnet, aber im Nachdenken und Beten bin ich zu der Überzeugung gekommen, nachdem das nicht nur ein Ding ist, was kurz mal passiert, sondern es ist eine Pandemie, das heißt, sie ist eben umfassend auf dem ganzen Globus, beschäftigt sie die Menschen mehr oder weniger und sie ist seit Anfang dieses Jahres ist sie da. Und deshalb ist sie ganz sicher in Gottes Geschichtsplan drin. Er hat sich irgendetwas dabei gedacht. Was genau, weiß ich nicht. Ich werde nachher noch ein paar Dinge dazu sagen. Noch ein Gedanke dazu, das war aus Kolosser, jetzt aus Jesaja 45. Da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst ist keiner da. Ich bin der einzige Gott. Ich gebe dir Macht, obwohl du nichts von mir weißt. Das spricht er dort zu Kyros. Der Kyros ist aber noch gar nicht geboren. Gott spricht das prophetisch durch den Jesaja aus und macht schon klar, das wird so werden, ist auch so geworden, aber ich bin der Allherrscher, ich bin der, der es macht. Und dann sagt er, damit man von da, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, also rund um den Globus, erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Deshalb macht er das. Deshalb sagt er einige Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher voraus, so und so wird das sein. Ja, zu dieser Zeit lebte wenigstens ein Teil der Israeliten noch in Jerusalem, war noch gar nicht in Babylon. Da wurden sie hingeführt und später kam der Kyros, hat Babylon besiegt und hat den Weg wieder freigemacht, dass sie wieder nach Jerusalem ziehen können. Und Gott sagt, damit alle Welt erkennt, dass ich Gott bin, sage ich das jetzt schon. Ich sage jetzt schon, wie es wird und dann mache ich das, dass es so wird. Ich bin der Herr und sonst ist keiner da. Und jetzt dieser spannende Satz, der zu unserem humanistischen Denken so schlecht passt. Aber es ist Gottes Wort und er behält Recht. Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht. Ich bin es, der Frieden gibt und Unheil schafft. Hier steht nicht Böses schafft, sondern Unheil. Weil es Situationen gibt auf dieser Welt, wo es dran ist, dass Gott mal Unheil hineinschafft. Damit wir nachdenken. Ich bin der Herr, ich bin es, der das alles tut. So sagt Gott dort in seinem Wort. Jetzt eine Frage kurz zur Reflexion. Ist das eine gute Botschaft? Ich denke ja. Für mich im Nachdenken, es wäre doch ein Albtraum, wenn irgendjemand, ohne dass Gott was hätte machen können, diesen Virus geschaffen hätte. Nein, da bin ich lieber mit dem Wort Gottes unterwegs. Er ist souverän. Alles, was geschaffen ist, hat Gott geschaffen. Und es ist gut, wie er es macht. Auch wenn es mal Unheil ist, auch wenn es mal Not und Schwierigkeiten bringt. Denn Gott ist letztlich gut, er hat Gutes im Sinn und er führt seine Geschichte und vor allem seine Kinder, uns, die wir zu ihm gehören, führt er einen guten Weg hin zu ihm. Jetzt unser zweiter Hauptgedanke. Der erste, Christus. Um klarzumachen, er ist souverän, alles ist zu ihm hin geschaffen. Jetzt stellen wir uns eine zweite Frage. Was tut Gott durch Corona? Dazu eine kurze Vorbemerkung. Ich war nicht im Ratschluss Gottes. Ich habe versucht, etwas aus seinem Wort herauszulesen. Es gab Bibelstellen, die sind mich völlig angesprungen und ich hatte Frieden darüber, das jetzt hier zu predigen. Aber ihr dürft das prüfen, ob das in eurem Sinn her von Gott so Bestand hat. Aber ich habe den Eindruck, das tut Gott durch Corona. Das Erste, was er tut, er rüttelt diese Welt. So kommt mir das gerade vor. Und das war vor ein paar Wochen, las ich im Psalm 7, diesen Abschnitt und ich dachte, das ist ein Bild für uns jetzt. Das, was Gott gerade mit uns tut. Ich lese das. Die das Meer mit Schiffen befahren, um in Übersee Handel zu treiben, sie sahen die Werke Gottes, seine Wunder auf hoher See. Wer schon mal mit dem Schiff gefahren ist, hat vielleicht schon das ein oder andere Wunder gesehen. Ich war noch nicht oft mit dem Schiff unterwegs, aber bei einer Segelturn hier in der Adria habe ich eine solche Meeresschildkröte gesehen. Ein Wunder Gottes auf hoher See. Aber dann gibt es noch andere Wunder, die mir zum Glück erspart blieben. Ja, in Vers 25, wenn er sprach und einen Sturm bestellte, der die Wellen in die Höhe warf, sodass sie gen Himmel stiegen und wieder in die Tiefe sanken und ihre Seele vor Angst verging. Und ich habe mit jemand gesprochen, der war bei einer Regatta und dann gab es einen dieser heftigen Stürme von Griechenland bis hinauf in die Adria und er war mittendrin und er hat das genau so geschildert. Und sie haben sich an der Reling und am Masten angegurtet, damit sie überhaupt auf dem Schiff blieben. Es ging hinauf und es ging wieder hinunter. Und ihre Seele verging vor Angst. Wie Betrunkene wankten und schwankten sie und waren mit ihrer Weisheit am Ende. Ich habe ihn auch gefragt, er konnte nichts machen. Er ist zwar Skipper und er hat Ahnung vom Schiff, aber sie konnten nur noch schauen, dass sie irgendwie auf dem Schiff bleiben. Wenn überhaupt. Er ist drauf geblieben, er hat das überlebt, aber es war seine härteste Erfahrung, die er hatte. Sie schrien zu Gott, dem Herrn, in ihrer Not. Der rettete sie aus ihrer Bedrängnis und brachte den Sturm zur Stille und die Wellen beruhigten sich. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er sie in den ersehnten Hafen führte. Genau das hat der junge Mann mir auch erzählt. Auch er hat da, obwohl er vorher nicht so mit Gott zu tun hatte, zu Gott geschrien, weil er Angst hatte. Er hatte Angst, gleich ist es aus. Und was dann? Und das hatten die hier auch im Psalm 107. Und es ist ein Bild für uns und genau diesen Anfang, was ich hier aufgeschrieben habe, ja, sie schrien zu Gott, das vermisse ich in unserer Gesellschaft, in dieser Pandemie. Vielleicht schreit der eine oder andere zu Gott, aber insgesamt nehme ich kein Schreien zu Gott wahr. Wir warten auf einen Impfstoff, wir verbarrikadieren uns zu Hause, wir hoffen, dass es uns nicht trifft. Aber wer schreit zu Gott? Wo ich überzeugt bin, er könnte es ändern. Er hätte die Möglichkeit. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wer traut ihm das zu? Wer denkt, dass Gott etwas mit dieser Pandemie zu tun hat? Jeder kann sich selber fragen. Die damals hier im Psalm 107, die haben zu Gott geschrien, sie haben Rettung erlebt und sie freuten sich. Und jetzt geht der Psalmist einen Schritt weiter und sagt, sie sollen Gott den Herrn loben für seine Gnade, für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Das ist der logische Schritt, wenn man schreit, und auch wenn man nicht schreit und Gott hilft und schenkt Gnade, dass man dann Gott dankt für seine Gnade und ihn lobt. Denn er ist gnädig und treu. Das nächste, was tut Gott durch Corona? Er möchte uns, die wir ihn kennen, aufwecken. Ich bin überzeugt, dass er das möchte. Gerade die wir, denen es uns so gut geht, die wir ja, es so gut haben in unserer Welt. Bin darauf gekommen durch Lukas 21. Ich lese nicht das ganze Kapitel, nur ein paar Abschnitte. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie ihn über das Ende der Welt reden, hören und nachfragen, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Und von Kriegen und Unruhen hört man, seit Jesus auf dieser Welt war und auch vorher. Immer hört man von Kriegen und Unruhen. Das muss vorher geschehen, aber das Ende kommt nicht gleich danach. Das hat er den Jüngern schon gesagt. Es kommt nicht so gleich, es dauert. Dann fügte er hinzu, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Staat wird den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Das ist so ein ganzer Überblick. Dann redet er einige Verse lang über die Situation, die über Jerusalem kommen wird, die dann 70 nach Christus auch gekommen ist. Und dann beginnt er in Vers 25 wieder, nimmt er den Faden wieder auf und sagt, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten. Das erleben wir gerade noch nicht so, aber auch das wird kommen. Die Seuche, jetzt erleben wir gerade eine Seuche, eine Pandemie, ein gesundheitliches Problem von einem Virus, wo wir vor einem Jahr noch nichts von wussten. Ich kannte das Wort Corona nicht. Covid-19, all das, ja, unbekannt. Angst und Schrecken werden sie geraten und weder aus noch ein wissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Das kann das wirkliche Meer sein, es kann aber auch all die Unruhe sein, die Unruhe der Dunkelheit, die da über uns Menschen hereinkommt. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, ähnlich wie im Psalm 107. Ja. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Leider steht hier nichts davon, dass sie zu Gott schreien werden, was ich mir so sehr gewünscht hätte und was dran wäre. Aber es steht dann im nächsten Vers etwas anderes. Dann werden sie den Menschensohn, eben Jesus Christus, mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, der wird wieder auf diese Erde kommen. Und das ist eine Botschaft, die wir in dieser Zeit brauchen. Das geht hier nicht immer so weiter. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, ob Jesus selber diese Pandemie hier sichtbar beenden wird. Ich denke persönlich nicht. Ich denke, es dauert noch ein bisschen. Aber es kann sein, er kommt. Heute, morgen, jetzt bald. Und was sagt er, wenn das alles anfängt zu geschehen? Also er sagt nicht, wenn das alles fertig geschehen ist, wenn das alles anfängt, wenn diese Dinge passieren, dann erhebt den Kopf, richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Das sagt er zu seinen Jüngern. Das sagt er zu denen, die an ihn glauben, zu denen, die mit ihm unterwegs sind. Und das ist großartig. Das ist eine Perspektive. Nicht, dass wir uns einigeln komplett und nur möglichst vor allem schützen, sondern wir dürfen unsere Häupter erheben. Wir dürfen ja zu ihm unseren Blick ausrichten. Das ist großartig. Wenn das alles anfängt zu geschehen, Kopf hoch und mit dem Blick auf den Herrn Jesus. Auch in dieser Situation jetzt. Corona und Christus, da wollen wir auf Christus schauen. Das nächste, was Gott durch Corona tut, er möchte, dass wir keine Angst vor Corona haben. Das ist spannend. Wie soll man vor etwas, was mich umbringen kann, keine Angst haben? Was mir lebenslangen Schaden zufügen kann? Ja, der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sage euch, meinen Freunden, ja, ist immer gut, wenn man hinhört, an wen wird das gesprochen, nicht die ganze Welt, sondern er sagt an denen, die zu ihm gehören, zu meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts weiteres tun können. Dieser Vers geht nicht direkt gegen einen Virus, aber er passt auch da dazu. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Zweimal die Betonung. Fürchtet den, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und das ist nicht der Teufel, der wird ja auch in die Hölle geworfen, sondern Jesus redet hier von seinem Vater im Himmel. Es ist gut, eine heilige Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das bringt Jesus uns hier bei. Und wenn wir diese heilige Ehrfurcht, eine rechte Gottesfurcht haben, dann brauchen wir sonst nicht und niemand zu fürchten, weil wir sind ja in seiner Hand geborgen. Und wenn der Vater, der größer ist als alles, uns hält, dann sind wir gehalten. Nächste beiden Verse, und da ist der Blick so herrlich. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist von Gott vergessen. Heute verkauft man gar keine Sperlinge mehr. Aber ja, nicht ein einziger Sperling, nicht ein einziger Spatz, wie wir sagen, ist von Gott vergessen. Und jetzt noch eine Steigerung. Aber auch die Haare eures Hauptes, meine Haare, sind alle gezählt von meinem Vater im Himmel. Mein Cousin hat mal gesagt, das macht Gott nur, weil er noch so viel Kapazität übrig hat. Er ist nicht ausgelastet mit all den Problemen der Welt. Deswegen zählt er zwischendurch die Haare. Steht nicht so da, ist ein Vergleich. Aber um seine Größe deutlich zu machen. Und deshalb sagt Jesus, darum, weil Gott so groß ist, so mächtig und weil er so genau auf euch schaut, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Nicht als 5, sondern als viele Sperlinge. Gott schaut auf uns und sagt, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Es gibt 2 Möglichkeiten. Und es ist gut, zu Jesus zu gehören. Es ist sogar das Dümmste, das absolut Dümmste, was ein Mensch machen kann, ohne Jesus zu leben und ohne Jesus zu sterben. Denn dann ist er ewig verloren. Das Nächste, was Gott durch Corona tut, und damit habe ich etwas gerungen mit diesem Satz, ich weiß, eine Menge Geistliche in unserer Zeit sind anderer Überzeugung. Aber ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, dass Gott zeigt, dass er strafen kann und dass er richten kann und einmal richten wird. Ich denke, das zeigt er. Beim Lesen von Jeremia 16, ein Prophet im Alten Testament, der viel Schweres durchgelebt hat und in einer ganz schwierigen Zeit lebte. Ich lese das mal vor und sage nur, was mich da inspiriert hat. Das Wort des Herrn kam zu mir. Er sagte, also Gott hat zu Jeremia gesprochen, du sollst nicht heiraten, du sollst keine Söhne und Töchter hier haben, denn so spricht Jahwe, der Herr, über die Söhne und Töchter, die hier geboren werden, über ihre Mütter, die sie gebären und ihre Väter, die sie hier zeugen. Sie werden an qualvollen Seuchen sterben. Niemand wird sie beklagen und begraben. Wie Dünger werden sie auf der Erde liegen. Durch Krieg und Hunger kommen sie um. Sie dienen Vögeln und wilden Tieren zum Fraß. So weit sind wir noch nicht. Aber die Situation damals ist genau so geworden. Eine blanke Katastrophe auf vielen Ebenen. Und später in der Weltgeschichte ja immer wieder. Weiter sprach der Herr, du sollst kein Trauerhaus betreten, bleib trauern, feiern fern, bekunde niemand dein Beileid. Und jetzt kommt das, was mich wirklich erschüttert hat. Denn, und das sagt Gott zu seinem Volk, was er erwählt hat, was von Abraham her Verheißungen hatte. Und Gott sagt, denn ich habe diesem Volk meinen Frieden entzogen. Die Gnade und das Erbarmen. Und wenn Gott das wegzieht, dann wird's dunkel. Das ist furchtbar. Also Jeremia hatte vorher schon verboten bekommen, für das Volk zu beten. Und jetzt sagt Gott, ich habe diesem Volk meinen Frieden entzogen. Und ich bitte Gott, dass er über unserem Volk das noch nicht ausgesprochen hat. Und auch über Europa nicht. Weil sonst wird das noch viel schlimmer als wie das, was wir jetzt erleben. Große und kleine Leute müssen in diesem Land sterben, ohne dass sie jemand begräbt. Und so geht das weiter. Ich überspringe diese eine Seite. Vers 10. Wenn du ihnen das alles gesagt hast, werden sie fragen, warum kündigt der Herr uns ein so schweres Unheil an? Was haben wir denn getan? Was haben wir denn Böses getan? Worin haben wir uns denn gegen den Herrn, unseren Gott, vergangen? Die Menschen haben noch gar kein Gespür mehr für ihr böses Herz. Gott sagt dann, Sag ihnen Folgendes, so spricht der Herr. Schon eure Vorfahren haben mich verlassen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Ihnen haben sie gedient, vor ihnen haben sie sich niedergeworfen. Mich aber haben sie verlassen. Meine Weisungen schlugen sie in den Wind. Ihr jedoch habt es noch schlimmer getrieben als eure Väter. Jeder von euch macht nur das, was ein trotziges und böses Herz ihm eingibt. Keiner hört auf mich. Und ich habe mich gefragt, wer in unserem Land hört auf Gott? Wie viele sind es? Ja, ich hoffe, wir sind die, die nach Gott fragen. Deshalb feiern wir Gottesdienst, deshalb kommen wir zusammen, deshalb machen wir Zoom-Gottesdienste und Ähnliches. Aber wie viele in unserem Land hören auf Gott? Und wenn Gott mal sagen muss, keiner, und keiner ist hier die Allgemeinheit, ja, es gab ein paar wie Jeremia, Baruch, noch ein paar wenige, die in der Zeit auf Gott gehört haben, keiner hört auf mich. Deshalb schleudere ich euch weg von hier in ein Land, das weder ihr noch eure Vorfahren kennt. Dort werdet ihr dann Tag und Nacht anderen Göttern dienen, weil ich euch nicht mehr gnädig bin. Das ist, als wenn Gott den Lichtschalter austritt. Das ist vorbei. Es ist ganz klar, hier ist nichts mehr zu retten. Wenn Gott die Gnade entzieht, ist es aus. Gott hat dann einen Rest übrig gelassen und hat sie wieder ins Land gebracht. Aber erstmal hat er gesagt, hier setze ich einen Schlusspunkt. Er zeigt, dass er strafen und richten kann und wird. Warum könnte er unser Volk, unser Land, Europa richten wollen? Und da kam mir ein erschreckender Gedanke. Und ich habe versucht, solide Zahlen zu bekommen. Weltweit sind dieses Jahr eben 1.374.000 Menschen ungefähr bis jetzt an oder mit Corona verstorben. In der gleichen Zeit, eigentlich ja, von 1.1. dieses Jahres bis jetzt, wurden ungefähr 38.100.000 Menschen abgetrieben. Wo Menschen Menschen töten und das wird noch als Freiheit und als Großartigkeit unserer Gesellschaft gefeiert. In dem gleichen Zeitraum sind ungefähr 10 Millionen Menschen an Hunger gestorben, dieses Jahr. Und wir werden bis Ende dieses Jahres deutlich über 50 Millionen Menschen auf diese Weise sind dadurch umgekommen. Um das auf Österreich zu übertragen, jetzt kann man sagen, es gibt arme Länder und da ist das halt so, aber bei uns, wie ist die Situation bei uns? 2.328 Corona-Tote gestern Mittag. Circa, und ich habe den unteren Wert, es gibt nur Schätzungen, es gibt keine offiziellen Zahlen leider, auch das vermeidet man aus irgendeinem Grund, 22.000 Abtreibungen gab es bisher, das ist die untere Schätzung. Täglich, die Schätzung liegt täglich zwischen 55 und 82. Könnt ihr hochrechnen, wir haben heute Tag 325 oder 26. Sollte Gott diese Zahl von uns fordern? Ich hoffe nicht. Das wäre furchtbar. Aber wir hätten es verdient. Wir bringen Menschen um und sagen, das ist unsere Freiheit. Wir haben hier die Zahl dazu, 85.000 Lebendgeburten bis jetzt dieses Jahr. Nein, letztes Jahr. Das ist die Zahl von einem ganzen Jahr. Ja, und 22.000, das heißt, mehr als jedes fünfte gezeugte Kind wird im Mutterleib umgebracht. Das ist eine Katastrophe. Und wir müssen irgendwas überlegen, was wir da zu tun haben. Gott möchte noch etwas durch Corona. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir Vergebung erbitten und bekommen. Und er möchte, dass wir ihn lieben und vertrauen, dass wir ihm glauben und gehorchen. Dazu noch ein kurzer Vers aus Matthäus 11. Das ist der sogenannte Heilandsruf, wo man sich vorstellen kann, wie Jesus dasteht und die Arme ausbreitet und sagt, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Und ich habe gemerkt, wie gut mir dieser Text getan hat, auch jetzt wieder, nach diesen katastrophalen Zahlen, den ich da ins Auge geblickt habe. Und dann zu sagen, kommt zu mir und ich bin zu Jesus und habe mich bei ihm erholt. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Und das ist die Einladung bei diesem Thema, ja, Corona und Christus. Ihr seht, ich habe hier die oberste Zeile verändert. Jesus Christus lädt ein. Denn irgendwann wird Corona aus sein, aber Jesus Christus bleibt und er lädt jetzt ein, zu ihm zu kommen. Kommt alle her, immer wieder und auch grundsätzlich. Und dazu noch ein letzte zwei Verse aus Römer 9. Dort sagt Paulus im Auftrag von Gott, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Wir haben dort zwei Verben zweimal, bekennen und glauben. Glauben ist der Begriff für das vertrauensvolle Verhältnis zu Gott, sich ihm anvertrauen, sein Vertrauen auf ihn zu setzen und bekennen. Das wissen wir, was das heißt. Wir bekennen Dinge, von denen wir überzeugt sind. Und das dazu lädt Jesus Christus uns ein. Ist das eine gute Botschaft? Ja, das ist eine gute Botschaft. Wir dürfen zu Jesus kommen, mit ihm leben und dazu lade ich ein. Ich möchte noch mit ihm reden, beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du größer bist als alles. Auch als dieses Virus, als die Pandemie, als unser Morgen. Du bist die Zukunft, die Hoffnung. Dich beten wir an, auf dich hoffen wir. Danke, dass es möglich ist, mit dir zu leben, jetzt schon und für immer. Danke, dass ich und wir eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen. Danke, dass du uns liebst. Hilf uns in dieser Pandemie und in den anderen Fragen, die wir hier bedacht haben. Leite uns nach deinem Willen und schenke, dass wir dir gerne folgen. Danke, dass du da bist, wo auch immer wir jetzt gerade sind. Amen. Wir hören jetzt miteinander das Lied Gott hat das letzte Wort. Und jeder, der das im Internet später nachschauen möchte, der kann da auf den Link klicken. Vielen Dank.